Olympia-Bewerbung vor. An der Präsentation im Olympiastadion nehmen unter anderem der regierende Bürgermeister Wegner und Ministerpräsident Woidke teil. Das Olympiastadion soll demnach auch der wichtigste Austragungsort der Sommerspiele werden. Wettkämpfe in anderen Sportarten wie Rudern oder Golf könnten in Potsdam oder Bad Saarow stattfinden. Im Gespräch für eine Bewerbung sind die Jahre 2036, 2040 und 2044. Die Grünen sind gegen das Vorhaben. Sie zweifeln an einer seriösen Finanzierung und daran, dass die Bevölkerung von den Investitionen profitiert. In der Stiftung Preußischer Kulturbesitz gibt es einen Führungswechsel. Die Kunsthistorikerin Ackermann löst den langjährigen Präsidenten Partzinger ab. Kulturstaatsminister Weimer hat Ackermann als kluge Strategin gewürdigt. Mit ihr gäbe es eine Chance auf eine noch größere internationale Strahlkraft der Stiftung. Ute Zill, RBB 24.
Die bisherige Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden ist bei einem Festakt im neuen Museum auf der Museumsinsel in ihr Amt eingeführt worden. Die 60-Jährige übernahm den Posten von ihrem Vorgänger Hermann Partzinger, der die Kulturinstitution seit 2008 geleitet hat. Zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz gehören unter anderem die Staatlichen Museen Berlins, die Staatsbibliothek und das Staatliche Institut für Musikforschung. Sie ist eine der größten Kulturorganisationen der Welt.
Die Bundesanwaltschaft hat wegen Terrorermittlungen offenbar mehrere Objekte in Berlin und Brandenburg durchsuchen lassen. Dem Medienbericht zufolge ging es bei der Aktion auch um einen pro-russischen Verein in Berlin-Friedrichshain. Katharina Trümper, RBB 24.
Der Verein soll die Republiken Donetsk und Luhansk im russisch besetzten Teil der Ukraine mit Spendengeldern unterstützt haben. Diese werden von der Bundesanwaltschaft als terroristische Vereinigungen eingestuft. Laut der Süddeutschen Zeitung liegen zwei Haftbefehle gegen Vereinsmitglieder vor, die aber nicht vollstreckt werden konnten, weil sich die Gesuchten in Russland aufhalten. Laut der Behörde wurde am Morgen auch ein Haus in Königs Wusterhausen durchsucht. Der Verdächtige soll illegale Warentransporte in die betreffenden Regionen organisiert haben.
Im Streit über die geplante Finanzierung der Brandenburger Kommunen gibt es einen Kompromiss. Wie das Finanzministerium mitgeteilt hat, nimmt das Land geplante Einschnitte teilweise zurück. Thorsten Südow, RBB 24, Landespolitik.
Der Familienleistungsausgleich, der rund 150 Millionen Euro pro Jahr ausmacht, wird anders als ursprünglich von Finanzminister Krumbach geplant, weiterhin an die Kommunen weitergereicht. Auch bei der Rückzahlung von Wohngeld von etwa 94,6 Millionen Euro kommt die Landesregierung aus SPD und BSW den Kommunen entgegen. Gestaffelt sollen in diesem Jahr zunächst nur 10% und damit etwa 9,5 Millionen Euro zurückgezahlt werden. Die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände hatten im Zuge der Auseinandersetzung mit Klagen gedroht. Sie warnten davor, dass viele Städte und Gemeinden im Land Brandenburg in die Haushaltssicherung rutschen würden, sollten alle Sparmaßnahmen umgesetzt werden.
Die pessimistische Stimmung bei vielen Unternehmen in Deutschland hält an. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer rechnet damit, dass das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 0,3% zurückgeht. Damit würde Deutschland das dritte Jahr in Folge in der Rezession stecken. Die DIHK beruft sich auf eine Umfrage unter 23.000 Unternehmen aus allen Branchen. Demnach schätzt ein Viertel der Firmen ihre Geschäftslage als schlecht ein. Den Angaben zufolge macht den Unternehmen unter anderem die schwache Nachfrage im Inland zu schaffen. Kritisiert werden außerdem hohe Arbeits- und Energiekosten. Deutschland, Frankreich und 15 weitere EU-Staaten fordern ein konsequenteres Vorgehen der Kommission gegen Ungarn. Jüngster Anlass ist ein neues Gesetz gegen geschlechtliche und sexuelle Minderheiten und der Plan der ungarischen Regierung, die Pride-Feiern in Budapest zu verbieten. Diese Maßnahmen bedrohten die Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und den Datenschutz, heißt es von den Unterzeichnern. Sie fordern, dass Ungarn die Gesetze überarbeitet und seine internationalen Verpflichtungen wahrt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag neben Sonne, vor allem in Richtung Prignitz und Ruppiner, landdichte Wolken und örtlich etwas Regen. Aktuell in Berlin-Kreuzberg 19 und in Adlershof 21 Grad, in Küritz 18 und in Mannschnow 22 Grad. Nachts wechselnd bewölkt und zeitweise Regen, Tiefstwerte bis 12 Grad. Morgen viele Wolken, verbreitet Schauer, teils auch Gewitter bis 20 Grad. Die Zeit 15.05 Uhr.
Radio 3. Meine Musik mit Kai Lührs Kaiser.
Und immer noch mit einer Sondersendung über den Liedersänger Dietrich Fischer-Dieskau.
Sie haben heute Abend Gesellschaft und das Haus ist Licht erfüllt. Dort oben am hellen Fenster bewegt sich ein Schattenbild. Du siehst mich nicht im Dunkeln, steh ich hier unten allein. Noch weniger kannst du schauen in mein dunkles Herz hinein. Mein dunkles Herz liebt dich, es liebt dich und es bricht. Es bricht und zuckt und verblutet. Du aber siehst es nicht.
Hans Pfitzner, Sie haben heute Abend Gesellschaft aus den vier Liedern Opus 4, Nummer 2, 1979 mit Dietrich Fischer-Dieskau, hier aus Anlass des 100. Geburtstages in diesem Jahr. Sie hören eine Sondersendung der Sendereihe Meine Musik, dienstags wie immer mit Kaius Kaiser. Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Leitung von Wolfgang Sawallisch. Sehr schöne Interpretation dieses unbekannten Liedes. Keine neuere Aufnahme kommt da heran. Womit ich sagen will, nun aber Schluss mit den ewigen Merkeleien gegenüber diesem Jahrhundertsänger. Fischer-Dieskau mag Manierismen entwickelt haben mit den Jahren, wie so viele andere auch. Auch hat er vielleicht mehr aufgenommen, als er sollte, wie so wenige andere. Länger gesungen als nötig hat er höchstens in Bezug auf Schallplattenaufnahmen. Live indes, in Berlin dürfte ich nicht der Einzige sein, der das bezeugen kann, waren seine Liederabende auch in den späten Jahren noch konkurrenzlos besser, ja zigmal besser als alles, was neben oder nach ihm kam. Ganz im Ernst, nicht mal Peter Schreier oder Christa Ludwig konnten dagegen an, verdammt nochmal, was nämlich die Spannung, auch Körperspannung, anbetrifft, die Fischer-Dieskau über einen ganzen Liederabend als Bogen zu spannen vermochte. Da wurde auch nicht aus Versehen applaudiert zwischen den Liedern. Fischer-Dieskau erhöhte die Spannung, wenn ein Lied zu Ende war, anstatt abzuspannen oder nachzulassen. Niemand hat das von ihm übernommen. Hinzu kam eine Bühnenpräsenz des hünenhaft hochgeschossenen Mannes, die allein schon einen Besuch rechtfertigte. Auf Schallplatten ist das natürlich nicht unbedingt zu spüren. Auch Filmaufnahmen lassen das nur schwerlich wiedererkennen, aber vermutlich nicht verstehen, wenn man es nicht ganz selbst erlebt hat. Schade drum. Man muss Fischer-Dieskau, was das Repertoire anbetrifft, an seinen Stärken aufsuchen, hatte ich gesagt. Und das gilt auch für die Periode, in der er am besten war. In dieser Stunde möchte ich nun nichts anderes als allerstärkste Beispiele der Liedkunst Fischer-Dieskaus vorzeigen. So als gelte es Neuankömmlingen, diesen Künstler zu erklären, Faszination zu wecken und Skeptiker zu bekehren. Gefolgt wird meine eigene Auswahl von den eigenen Favorites von Fischer-Dieskau, also von jenen Titeln, bei denen er selber sich am besten fand, soweit er mir dies zu Lebzeiten auf Nachfrage einmal mitgeteilt hat. Fischer-Dieskau empfiehlt Fischer-Dieskau, ein paar Beispiele dafür also am Ende dieser Sendung. Natürlich klaffen Empfehlungen, je nachdem wer sie macht, immer auseinander. Ich muss indes sagen, wenn ich gefragt werde, wo die besten Aufnahmen Fischer-Dieskaus zu finden sind, so würde ich immer antworten, nehmt erstmal nur die 50er Jahre. In diesem allgemein und zu Recht gescholtenen Jahrzehnt, übel beleumundet aufgrund der Prüderie, der Restauration, der Wiederbewaffnung unter alten Nazis, war dennoch jemand wie Fischer-Dieskau auf der Höhe seines Könnens und auch seiner körperlichen und vokalen Fähigkeiten. Hören Sie sich das an.
ich war. Ihr Vöglein in luftiger Höhe, schweigt still, wenn mein Herz es höret, dann tut es noch einmal so Händchen aufs Herze mein, ach, hörst du, wie's pochet im Kämmerlein? Da hauset ein Zimmermann schlimm und arg, er zimmert mir einen toten Sarg. Es hämmert und klopfet bei Tag und bei Nacht, es hat mich schon längst um den Schlaf gebracht. Ach, sputet euch, Meister Zimmermann, damit ich bald schlafen kann.
Die Nummern 3 und 4 aus dem Liederkreis, Opus 24 von Robert Schumann, Text von Heinrich Heine, Ich wandelte unter den Bäumen und Lieb Liebchen, Dietrich Fischer-Dieskau, Bariton 1956 in Berlin mit Hertha Klust am Klavier. Formidabel gesungen, mit Schlichtheit, trotzdem innig und textklar, großartig, würde ich sagen, allerdings keine Hits. Da ist noch Luft nach oben, hier kommen 3 an der Zahl. Zunächst Du bist die Ruh von Franz Schubert, betörend schön gesungen, 1959 mit Gerald Moore am Klavier. Der Text stammt von Friedrich Rückert.
Sehnsucht du, und was sie stillt, ich weihe dir voll.
Du bist die Ruh von Franz Schubert, Text Friedrich Rückert, Dietrich Fischer-Dieskau, Bariton, 1959 mit Gerald Moore am Klavier. Schon zu diesem Zeitpunkt, Ende der 50er Jahre, ist der Flaum der frühen Jahre ein bisschen geschmolzen und dahin, Fischer-Dieskau hat seine definitive Form gefunden. Vier Jahre früher, 1955, auch damals mit Hertha Klust, war dieser herrliche Flaum in der Stimme noch da, wonnevoll, wundervoll.
Güte, wonnevoll. Rosenglanz. Vergleich ich ihn dem Deinigen, ach, über alles, was da blüht, ist deine Blüte.
Johannes Brahms, Wie bist du meine Königin? Text Georg Friedrich Daumer. Dietrich Fischer-Dieskau, Bariton, begleitet 1955 in Zehlendorf von Hertha Klust. Jetzt noch eines der berühmtesten Lieder, durch Fischer-Dieskau noch populärer gemacht. Der Erlkönig von Franz Schubert, Text von Goethe, wiederum 1958. Dietrich Fischer-Dieskau, hier begleitet von Gerald Moore in Bestform.
Spiel ich mit dir, manch bunte Blumen sie da an dem Strand. Meine Mutter hat manch Mühlen gewandt. Mein Vater, und hörest du nicht, was Erlenkönig mir leise verspricht? Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind, in dürren Blättern säuselt der Wind. Willst, feiner Knabe, du mit mir gehen? Meine Töchter sollen dich warten schön. Meine Töchter führen den nächtlichen Rhein und wiegen und tanzen und singen dich ein. Sie wiegen und tanzen und singen dich ein. Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort Erlkönigs Töchter am düstern Ort? Mein Sohn, ich seh es genau, es scheinen die alten Weiden so grau. Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt, und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt. Mein Vater, mein Vater, jetzt fasst ihr mich an, Herr König hat mir ein Leids getan. Dem Vater grauset's, er reitet geschwind, er hält in Armen das ächzende Kind. Er reicht den Hof mit Mühe und Not. In seinen Armen das Kind war tot.
Der Erlkönig von Franz Schubert, Text von Goethe, Dietrich Fischer-Dieskau 1958 mit Gerald Moore am Klavier. Kommen wir nun zu den Aufnahmen, die Fischer-Dieskau selber als seine besten erachtete. Ich konnte mit dem Sänger mehrmals über das Thema sprechen. Die betreffende Äußerung habe ich damals sogar auf Band festgehalten. Wir werden das gleich hören. Nun ist es ja so, wenn man Musiker nach ihren besten Schallplattenaufnahmen fragt, so ist vorderhand nach meiner Erfahrung immer davon auszugehen, dass sie jüngere Aufnahmen, also Leistungen hervorheben, die noch nicht lange zurückliegen. Deswegen hier auch diese Gegenüberstellung, denn es ist ja ganz klar, dass wir, wenn wir Fischer-Dieskau selber fragen, Beispielen begegnen werden, die den eigenen Fortschritt in der Stimme und in der Kunst im besten Sinne mit umfassen. Das betreffende Gespräch fand statt im Jahr 2010, hier um die Ecke in Berlin-Westend, in seinem Haus in der Lindenallee 22, Ecke Heimstraße. Das Haus wurde nach Fischer-Dieskaus Tod 2012 verkauft. Es wohnen hier inzwischen andere Menschen. Das Gespräch dauerte gut 70 Minuten. Der Auszug, ganz kurz, eine Minute lang, ist also aus dem Zusammenhang herausgerissen, macht aber nichts. Ich habe dann später, wie gesagt, kurz vor seinem Tod auch noch das letzte große Interview mit Fischer-Dieskau geführt, nunmehr in Berg am Starnberger See, wo er dann kurz darauf auch starb. Aber in diesem Gespräch ging es vor allem um seine Zeit an der Deutschen Oper Berlin. Hören wir kurz rein in das Gespräch vom 11. April 2010.
Alfred Brendel hat gesagt, um einige gute Schallplatten zu machen, muss man sehr viele Schallplatten machen.
Ja, ist richtig. Würde ich unterschreiben.
Welche sind die, auf die Sie richtig stolz sind?
Noch gibt ein paar. Ich finde, die Wolf-Ausgabe mit Barnbäum ist etwas dergleichen, aber auch die mit Gerald Moore. Und zwar Gerald Moore, weil er ein solcher Legato-Künstler war. Diese unglaubliche Legato-Spiele, die anderen Pianisten alle nicht haben. Und tja, sehr, sehr schön sind die Schuberte mit Gerald Moore, finde ich auch. Gerade weil wir so viele Sachen mit aufgenommen haben, die eigentlich gar nicht aufgenommen werden müssten. Sozusagen Beiwerk bei Schubert. So Lieder, die er selber nicht wiedererkannt hätte, wenn er sie nach Jahren wieder vernahm. Ich war, ach, das ist hübsch, von wem ist denn das? So. Nein, ich habe da eine ganze Menge, muss ich sagen. Meine erste Verdi-Arienplatte mit Errede finde ich gut.
Oper geht uns hier eigentlich nichts an in der heutigen Sendung über den Liedersänger Fischer Dieskau. Gerald Moore wiederum haben wir viel gehört. Bleiben wir also zunächst bei dem ersten von Fischer Dieskau genannten, die Hugo-Wolf-Edition mit Daniel Barenboim. 1974 im Studio Langwitz entstanden. Teil des Projekts war auch das berühmte italienische Liederbuch. Wir begegnen darin einerseits dem etwas reiferen Dietrich Fischer Dieskau. Die Solistin neben ihm war Christa Ludwig und sie hat nebenbei bemerkt, das hier jetzt gleich zu hörende »Der Mond hat eine schwere Klag erhoben« als das Schönste bezeichnet, was Fischer Dieskau in ihren Augen überhaupt gemacht habe. Daniel Barenboim begleitet.
Der Mond hat eine schwere Klag erhoben und vor dem Herrn die Sache gut gemacht. Wir wollen nicht mehr stehen am Himmel droben. Du habest ihm seinen Glanz gebracht. Als er zuletzt das Sternen ihr gezählt, da hab es an der vollen Zahl gefehlt. Zwei von den schönsten
auf Radio 3 hören Sie die Sendung Meine Musik, dienstags mit Kaius Kaiser. Heute mit einer Sondersendung über den Bariton Dietrich Fischer Dieskau. Er sang hier »Der Mond hat eine schwere Klag erhoben« aus dem italienischen Liederbuch von Hugo Wolf mit Daniel Barenboim am Klavier im Jahr 1974 in Berlin aufgenommen. Bei anderer Gelegenheit, ich habe es nicht mitgeschnitten, favorisierte Fischer Dieskau mir gegenüber auch noch ein anderes Schallplattenprojekt von sich selber, und zwar die Schumann-Edition mit dem Pianisten Christoph Eschenbach. Er hat recht.
Es grünet ein Nussbaum vor dem Haus. Ich luft, ich breite der Blättrich die Äste aus. Viel liebliche Blüten stehen dran. Winde, Winde, komm. Sie herzlich zu empfangen. Es flüstern je zwei zu zwei gepaart. Neigend, beugend, zierlich zum Kusse die Häugchen zart. Flüster von einem Mägdlein, das dächte die Nächte und Tage lang, wusste auch selber nicht,
Der Nussbaum aus den Myrten, Opus 25 von Robert Schumann, Dietrich Fischer-Dieskau, Bariton, 1974 mit Christoph Eschenbach am Klavier. Man sollte eine Betrachtung des Liedersängers Fischer-Dieskau sicherlich nicht vorübergehen lassen, ohne an die ungeheure Zahl von Uraufführungen und neuen Werken zu erinnern, die ohne ihn teilweise gar nicht komponiert worden wären. Diesen Teil seines Werkes sah Fischer-Dieskau selber als seine Hauptleistung von sich an und darin ist ihm ohne weiteres zu folgen, wenn man, und sogar gerade dann, wenn von diesen Dingen heute nicht mehr viel hergemacht werden mag, da mittlerweile alles auf das Kernrepertoire zusammenschnurrt und nur noch die populären Sachen ziehen. Oder jedenfalls glaubt man das. Stellvertretend mögen hier das erste der Michelangelo-Poeme von Aribert Reimann stehen, 1986 begleitet vom Komponisten. Wir begegnen dabei auch jener Stimme des gereiften Fischer-Dieskau, wie sie etlichen Hörern, die ihn noch live gehört haben, gewiss unvergesslich ist.
Das ist nun alles, uns ist nicht genug. Doch sagt es euch vielleicht, ich bin noch da, ich bin noch da.
Zwei Lieder, begleitet von Aribert Reimann, am Klavier, zuletzt Spruch von Hans Eisler, Text von Brecht, 1987, und davor L'anima inquieta e confusa, das letzte, der Tre Poemi di Michelangelo, komponiert von Aribert Reimann selbst, Dietrich Fischer-Dieskau, 1986. Gegen Ende des vorhin erwähnten und ausschnittweise hier gesendeten Gespräches mit Fischer-Dieskau, zwei Jahre vor seinem Tod, kam ich, wie man das immer macht, natürlich auch auf die Frage zu sprechen, ob er, nachdem er das öffentliche Singen aufgegeben hatte, im Unterricht vorsingen tat er allerdings noch, ob er also das Singen bzw. das Auftreten vermisse. Normalerweise begegnet man, zumindest soweit es die Leute zugeben, dann regelmäßig der vollmundigen Ansicht, nein, ich vermisse nichts. Anders Fischer-Dieskau, und er fasste bei der Gelegenheit auch sehr schön und sehr originell den Sinn des Singens überhaupt zusammen, soweit sich dieser in Liederabenden aussprach, die er ja doch in hohem Maße revolutioniert hat. Zu sprechen kommt er dabei übrigens auf den Philosophen Peter Sloterdijk am Rande. Es gehe Fischer-Dieskau, Sie werden es gleich hören, darum, ein Publikum zu einen, aus einer Vielzahl von Leuten ein einiges Auditorium zu machen. Es war das Resümee eines Mitte-80-Jährigen.
Mit 85 hört man auf.
Letzte Frage, Herr Fischer-Dieskau, die Ihnen immer gestellt wird. Vermissen Sie es, das Auftreten?
Ja, natürlich. Es wäre gelogen, wenn ich das nicht fände. Ich finde es schon einen Riesenverlust. Ich glaube, dass das Altwerden überhaupt in der Hauptsache aus Verlusten besteht. Und die Kunst, alt zu werden, heißt, diese Verluste zu verkraften. Was anderes kann ich mir unter Altwerden gar nicht mehr vorstellen. Nicht nur, dass der Körper in sehr vielen Dingen nicht mehr mitmacht und schmerzhafte Sachen kommen, und das weiß ich, sondern dass eben auch die Lieblingsbeschäftigungen darunter zu leiden haben. Klar.
Würden Sie sagen, dass Sie ein Bühnentier waren, der den Auftritt brauchte?
Nicht unbedingt. Nein. Hatte mit der Bühne nicht so viel zu tun. Wo soll ich da einen Vergleich finden, der einigermaßen passt? Also, Sie kennen Sloterdijk, wissen Sie, Peter Sloterdijk, der sehr etwas hochgestochen formuliert, aber doch immerhin sehr Wesentliches mitteilt über die Mesmerizing-Mode des 19. Jahrhunderts, sagen wir mal von 1801 bis 50 ungefähr, und davon ausgeht, dass das Wesen des Magnetisierens darin besteht, zwei Elemente zu finden. Er nennt es Sphären, nicht nur er, sondern auch die großen Philosophen von damals, die sich mögen, die zueinander wollen oder die sich hassen. Und diese Sphäre, das Publikum zu einer Person umzugestalten, im Laufe eines Abends wirklich einen Hörer und nicht 200 oder 2000 vor sich zu haben, ist das Ziel. Und ich finde, das lohnt sich.
Herr Fischer-Dieskau, herzlichen Dank und alles Gute.
Bitte schön.
Nicht im Schlafe hab ich das geträumt, hell am Tage sah
Freundliche Vision von Richard Strauss, Text Otto Julius Bierbaum, Dietrich Fischer-Dieskau, live 1962 im Mozarteum in Salzburg, begleitet noch einmal von Gerald Moore. Wir haben noch etwas Zeit hier und machen uns auf den Rückweg in jene Zeit, in der man mit Fischer-Dieskau, dies war die These dieser Sendung, nichts falsch machen kann, in die Mitte der im Übrigen gescholtenen 50er Jahre des 20. Jahrhunderts, die gesanglich erstaunlich viel zu bieten hatten. Ein weiterer Schubert für heute, die Taubenpost, das ist der letzte Titel des Schwanengesangs von Schubert 1962 mit Gerald Moore am Klavier.
Ich hab eine Brieftaub in meinem Sold, die ist gar ergeben und treu. Sie nimmt mir nie das Ziel zu kurz und fliegt auch nie vorbei. Ich sende sie viel tausendmal auf Kundschaft täglich hinaus, vorbei an manchem lieben Ort, bis zu der liebsten Haus, bis zu der liebsten Haus. Zum Fenster heimlich hinein, belauscht ihren Blick und Schritt, gibt meine Grüße scherzend ab und nimmt die ihre mit. Kein Briefchen brauch ich zu schreiben mehr, die Tränen selbst geb ich ihr. Oh, sie verträgt sie sicher nicht, gar eifrig dient sie mir, gar eifrig dient sie mir. Bei Tag, bei Nacht, im Wachen, im Traum, ihr gilt das alles gleich. Wenn sie nur wandern, wandern kann, und dann ist sie überreich. Nicht müd, sie wird nicht matt, der Weg ist stets ihr neu. Sie braucht nicht Locken, braucht nicht Lohn, die Taub ist zu mir treu, die Taub ist zu mir treu. Drum heg ich sie auf, so treu an der Brust, versichert des schönsten Gewinns. Sie heißt die See. Kennt ihr sie? Kennt ihr sie? Die Bote treuen sind, die Bote treuen sind. Drum heg ich sie auf, so treu an der Brust, versichert des schönsten Gewinns. Sie heißt die Sehnsucht.
Wir nehmen ja heute ein Vollbad. In Fischer-Dieskau Aufnahmen, und zwar den besten, die, soweit ich es sagen kann, überhaupt aufzutreiben sind. Die Taubenpost war das, der letzte Titel aus dem Schwanengesang von Franz Schubert. Dietrich Fischer-Dieskau, Bariton, noch einmal begleitet von Gerald Moore, und zwar aufgenommen 1962. Waren also noch gar nicht die 50er Jahre, wie ich sie angekündigt hatte. Die kommen jetzt, denn einer geht immer noch. Trost von Franz Schubert, Text von Johann Meyerhofer, 1959, begleitet von Karl Engel.
Klänge rufen klagend aus des Forstes grüner Nacht, in das Land der Liebe tragend, waltet ihre Zaubermacht. Waltet ihre Zaubermacht, selig wär ein Herz gefunden, das sich liebend ihm ergab. Mir ist jedes Glück entschwunden, denn die Teure deckt das Grab, deckt das Grab. Tönen aus des Waldes Gründen Hörnerklänge an mein Ohr, glaub ich wieder sie zu finden, zieht es mich zu ihr empor. Zieht es mich zu ihr empor, jenseits wird sie mir erscheinen, die sich liebend mir ergab. O, welch seliges Verheulen, keine Schrecken hat das Grab, hat das Grab.
Trost von Franz Schubert, Text von Johann Meyerhofer, Dietrich Fischer-Dieskau, Bariton, diesmal begleitet von Karl Engel, aufgenommen 1959 in Berlin. Dies war, man könnte sagen, eine Sendung für die Fans und für die Gebildeten unter den Verächtern des Dietrich Fischer-Dieskau. Ich meine damit, wer den hier gespielten, in meinen Augen und Ohren gloriosen Beispielen der Kunst dieses Sängers nichts abgewinnen kann, für den oder die kann ich, glaube ich, nichts tun. Zum Schluss als Überleitung der angekündigte Ausschnitt aus Fischer-Dieskaus Operndebüt 1948 live an der Städtischen Oper, also im damaligen Theater des Westens, Leitung Ferenc Fritschey. Und damit Schluss für heute, rangfrei für Dietrich Fischer-Dieskau. Mein Name ist Kaius Kaiser. Ihnen noch einen schönen Nachmittag und Abend.
Verliebt, ich komme von Flandern, das Eifelbündelland. Doch wie wusste ich jetzt es finden, ein Totenfeld von Furcht und Grau. Man sieht wohnende Kinder, ohne Obdach, ohne Schutz. Öde sind die Gassen der Städte, die Gärme der Welt und Leer. Gepriesen sei der meinem König selbst. Blut kann allein in meinem Reich den Frieden sichern. Im Flunker wächst der Aufruhr dieser Ketzerbrut, die Pest der Ketzerei breitet auf sich vor Himmel an. Der Tod durch meine Hand soll halten reiche Ernte. Sie, glaubt ihr wirklich, den Tod ihr seht, zu ernten für die Ewigkeit? Seht euch hier in Spanien, seht den Mann in der Stadt, empor auf den Feldern, sieht ihn in Gott und mir, überall Frieden.
dass nie die Nachwelt sage von euch. Ein Hero war's.
Die Museumsinsel in Berlin feiert ihre Anfänge vor 200 Jahren. Feiern Sie mit! Im Herzen der Museumsinsel, im Kolonnadenhof, erwartet sie ein Bühnenprogramm, bei dem auch Berliner Theater und Opernhäuser ein Jubiläumsständchen bringen. Lassen Sie sich durchs Weltkulturerbe führen, durch ein Bauensemble, das Schinkel und andere berühmte Architekten entwarfen und das weltbekannte Zeitgenossen wie David Chipperfield nun modernisieren. Genießen Sie die herausragenden Kunst- und Kultursammlungen. Nehmen Sie an Workshops teil und lassen Sie sich von vielfältigen Aktionen überraschen. Das Inselfest. Von Freitag bis zum Sonntag. Auf der Museumsinsel Berlin. Radio 3. Wie es euch gefällt.
16 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Berlin und Brandenburg haben ihre Pläne für eine gemeinsame Olympia-Bewerbung vorgestellt. Bei der Präsentation im Olympiastadion hat Berlins regierender Bürgermeister Wegner von einer Chance für ganz Deutschland gesprochen. Offen ist weiter, ob die Bewerbung für 2036, 40 oder 44 geplant ist. Anke Michel, RBB 24.
Populäre Wettkämpfe sollen am Brandenburger Tor ausgerichtet werden, etwa die Partien der Beachvolleyballer. Die Marathonstrecke könnte unter anderem an der Museumsinsel entlang führen. Rugbyspiele wären im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark möglich. Das Olympische Dorf für mehr als 16.000 Sportlerinnen und Sportler soll an der Messe entstehen. Gemeinsam mit Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Schleswig-Holstein will Berlin Olympia nach Deutschland holen. Eine Initiative will das Vorhaben mit einem Volksbegehren kippen.
Mit einem Festakt ist in Berlin der langjährige Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Partzinger, verabschiedet worden. Kulturstaatsminister Weimer sagte, Partzinger habe sein Amt auf herausragende Weise ausgefüllt. Er sei Impulsgeber, Problemlöser und Leitstern auch in der europäischen Museumslandschaft gewesen. In Partzingers Amtszeit fiel unter anderem der Bau des Humboldt-Forums. Außerdem wurde die Sanierung des Pergamon-Museums in Angriff genommen. Bei der Veranstaltung im neuen Museum wurde heute die neue Stiftungspräsidentin Ackermann ins Amt eingeführt. Die 60-Jährige war vorher Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat Israels Vorgehen im Gazastreifen scharf kritisiert. Von der Leyen forderte ein sofortiges Ende der Blockade humanitärer Hilfe. Außerdem nannte sie den israelischen Angriff auf eine Notunterkunft für palästinensische Flüchtlinge abscheulich. Von der Leyen äußerte sich nach einem Telefonat mit dem jordanischen König. Aus Brüssel Sabrina Fritz.
Sie forderte Israel auf, sofort humanitäre Hilfe zuzulassen und die Eskalation zu stoppen. So deutliche Worte hat man von der Kommissionspräsidentin bislang noch nicht gehört. In dem Gespräch mit dem jordanischen König forderte sie aber auch eine sofortige Freilassung aller israelischen Geiseln, die noch in den Händen der Hamas sind. Damit wird auch der Druck aus der EU auf Israel stärker. Bereits vergangene Woche hatte die Außenbeauftragte der EU, Kaya Kallas, angekündigt,